Schade, dass es immer noch erst 17% Founder gibt, sprich weltweit gibt es nur 17% Frauen von allen Foundern, Geschäftsgründern, Businessgründern. Und ich würde mir einfach wünschen, dass diese Zahl noch einfach höher und größer wird und noch mehr Frauen-Empowerment da stattfindet.
Sunday, mein liebstes Team, wie geht es euch? Ich hoffe natürlich gut und dass ihr fit und ready seid für unsere neue Folge heute. Unser neues Team-Member ist nicht nur Unternehmerin, wie ihr gerade schon gehört habt, sondern auch Sportlerin. In einer Sportart, die gerade völlig durch die Decke geht und aber für viele in Deutschland vor allem noch eher unbekannt ist. Es geht um Padel und ich weiß, es gibt verschiedene Varianten. Der eine oder andere von euch weiß vielleicht oder die, dass ich ja mal in Spanien gelebt und Hockey gespielt habe. Da habe ich das gespielt und da spricht man das so aus. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ihr dürft es machen, wie ihr wollt. Wir lernen also alles rund um das Thema Padel, wie unser Gast heute dazu gekommen ist und sie gibt uns auch so viel für das Leben mit. Da ist ja auch mein Unternehmerinteresse total angefixt gewesen. Also hört rein, ich hoffe, ihr nehmt was mit. Tausend Dank nochmal für das tolle Gespräch und jetzt welcome to the team. Hier ist Denise Höfer. So spannend. Und vor allem im Sport wird es wahrscheinlich noch weniger als 17% sein. Weiß ich nicht genau, muss ich mal nachschauen. Finde ich mega interessant, weil du gehörst ja aber dazu, zu diesen 17%. Du bist nicht nur Sportlerin, worüber wir auch heute viel sprechen werden, sondern hast auch deine eigene Agentur gegründet. Dann fangen wir doch einfach mal direkt damit an. Wie kam es dazu?
Ja, korrekt. Ich habe früher während meiner Schulzeit ja schon immer leistungsmäßig Tennis gespielt, Sport gemacht. Erste Bundesliga gespielt zu dem Zeitpunkt für den Blau-Weiß Leimen. Und für mich war Sport immer schon mein Lebensmittelpunkt. Aber für mich war klar, dass es nicht nur Sport allein bleiben soll, dass ich auch gerne da businessmäßig was mit zu tun hätte und in dem Bereich tätig wäre. Und für das, da war für mich relativ schnell klar, dass nach meinem Studium das Ganze dann Richtung Sportmarketing, Sportmanagement gehen könnte, gehen kann. Und habe dann auch nach meinem Abitur 2 Jahre dann nur Tennis gespielt. Wie gesagt, erste Bundesliga und ein bisschen WTA, stand so um die 300 in der Welt. Und habe danach dann Sportmanagement an der Universität studiert. Genau.
Und dann bist du irgendwann losgelaufen und dachtest dir, Mensch, ich finde meinen perfekten Job nicht, ich mach's einfach selbst.
Ja und nein. Ich habe 4 Jahre lang für Europas größtes Unternehmen im internationalen Fitness-, Wellness- und Aerobic-Bereich relativ schnell den internationalen Eventbereich übernommen. Und habe dann aber für mich festgestellt, dass ich ungern fest in einem Konstrukt drin arbeite und für mich sehr gut selbst entscheiden kann, was ich mache, wie ich es mache, wann ich es mache und nicht jemand brauche, der mir von Montag bis Freitag meinen Zeitplan und meine Stunden vorgibt, sondern dass es eben für mich viel mehr ist und viel mehr dahinter steckt und dass ich mich einfach auf mich selbst am besten verlassen kann. Ich bin sehr zielstrebig, ich bin sehr ehrgeizig, sehr hart auch mit mir selbst oftmals. Und weil es einfach so langsam in meiner Hand bleibt, habe ich dieses Gefühl zumindest, okay, ich kann selbst einen großen Teil mitbestimmen, in welche Richtung eben meine Projekte gehen. Und da war für mich selbst, war für mich relativ schnell klar, dass nach ein paar Jahren Berufserfahrung ich in die Selbstständigkeit gehen möchte.
Finde ich so spannend. Und Denise, tatsächlich habe ich jetzt quasi einfach, bin ich auf den Zug aufgesprungen und habe direkt dein Motto genommen, um die ersten Fragen zu stellen. Ich möchte mir jetzt aber nochmal die Zeit nehmen, dich ganz konkret unseren ZuhörerInnen vorzustellen. Und das machen wir hier in meiner kleinen Show immer wie auf so einer FIFA-Karte oder wie auf so einer Quartettkarte. Und du hast auch schon ein paar Sachen jetzt vorweggenommen sozusagen. Du bist selbstständig, du bist zielstrebig. Was steht bei dir noch auf deiner Quartettkarte, damit jeder weiß, mit wem sie es hier zu tun haben heute?
Ja, auf jeden Fall durch und durch positiv. Ich glaube immer daran, dass es immer Lösungen gibt. Ich glaube, das ist auch eins meiner, ja, Hauptschwerpunkte oder eins meiner Hauptmotto, dass ich sage, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Ich versuche immer sehr lösungsorientiert zu arbeiten, weil letztlich, je länger man sich mit Negativen oder mit Problemen aufhält, desto mehr hält das Ganze einem ab, eben Lösungen zu finden. Und ja, klar, jeder struggelt mal, jeder hat mal ein Problem, aber letztendlich, hey, weiter geht's, aufstehen und irgendwie die eine Tür macht zu, aber das nächste Fenster macht vielleicht auf und immer schauen, wo es weitergeht.
Ja, spannend, da sagst du jetzt was. Ich habe gerade ich habe so ein komisches Geräusch gemacht, aber ich bin auch sehr hellhörig geworden, als du gerade gesagt hast, du bist oftmals auch sehr hart zu dir, was wahrscheinlich aus diesem großen Anspruch an dich kommt. Ich hatte jetzt gerade am Montag eine Sendung, da bin ich wirklich nach Hause gekommen und habe geheult, weil ich so sauer auf mich war, auf diesen Fehler, den ich da gemacht habe. Klar, und ich, ne, in meinem Kopf weiß ich, es passiert auch live im Fernsehen, es gehört irgendwie dazu, dass was mal nicht so läuft, wie du es willst. Aber ich war auch ein bisschen schockiert darüber, wie krass hart ich zu mir war. Und du hast jetzt einerseits gesagt, das kennst du, und andererseits hast du aber auch gerade gesagt, immer positiv und immer gute Lösungen. Wie passt das zusammen?
Ja, ich bin ein sehr emotionaler, ein sehr impulsiver Mensch. Und natürlich habe ich genauso wie du diese Momente, wo ich denke, Mensch, das hättest du aber besser machen können. Und Mensch, warum hast du das jetzt hier nicht ein bisschen anders vielleicht versucht oder der andere Herangehensweise? Und dann denke ich mir, okay, gut, jetzt kannst du dich hängen lassen, jetzt kannst du in deiner Traurigkeit oder in deiner Wut bleiben oder du gehst raus und gehst weiter. Und den Schritt, den gehe ich meistens relativ schnell. Also von diesem impulsiven, emotionalen, wo ich wirklich auch mal sehr wütend oder sehr hart mit mir sein kann, hole ich mich aber auch relativ schnell wieder raus, weil wenn du es selbst nicht machst, es macht sonst keiner.
Und wie machst du es genau? Das klingt jetzt so leicht, ich hole mich schnell wieder raus, aber wenn man eben in dieser Wut, in dieser Emotion ist, dann ist man ja auch nicht klar, dann ist man nicht bei Sinnen, nicht in seiner Kraft. Wie schaffst du es, dich dann aus diesem Strudel rauszuholen und diesen Schritt eben zu gehen, dann wieder den Schalter umzulegen ins Positive?
Ich habe die letzten, also im Tennis war es damals vor einigen Jahren noch nicht so toll. Da gab es auch einige Verwarnungen. Warning, Miss Hofer, Racket Abuse. Warning, Miss Hofer, Word Abuse. Also verfolgt mich doch schon einige Jahre, meine Impulsivität, ja. Aber wie gesagt, im Tennis damals war es einfach so, da habe ich mich dann umgedreht, einmal, zweimal tief durchgeatmet, habe mich selbst angefeuert, nachdem eben mal kurz der Schläger durch die Gegend geflogen ist und gesagt, okay Denise, come on, let's go, weiter. Heißt, ich habe das schon sehr früh bei den Tennisturnieren mir antrainiert oder versucht anzutrainieren, da relativ schnell, weil ich mich kenne, ich bin ein impulsiver Mensch, ohne meine Emotionen kann ich meine Leistung nicht bringen, wieder rauszuholen. Heute im Business, es hat sich ein bisschen so, ja, ich bin nicht mehr ganz so impulsiv, ich versuche auch die Emotionen aus dem Business ein bisschen mehr rauszuhalten. Wenn aber doch so ein Moment ist, versuche ich einfach für mich ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein bisschen Me-Time einzuplanen. Ich habe zwei Hunde, mit den Hunden rauszugehen, an die frische Luft, raus aufs Feld, an den See, oder einfach mal, ja, einfach für mich mal ein bisschen Yoga machen oder ein bisschen mal ins Pilates gehen. Das habe ich auch erst die letzten Jahre angefangen. Früher habe ich immer darüber gelacht und immer gesagt, was willst du mit Yoga? Bleib mir weg damit. Ja. Aber hey, ich kann es jedem nur empfehlen, so eine Stunde einfach mal sich aufs Atmen und Dehnen zu konzentrieren. Ja, ist ganz gut.
Macht
hilft weiter.
Einen großen Unterschied.
Ja, definitiv. Yes.
Und jetzt hast du uns schon die Basis gelegt quasi für den nächsten Themenkomplex und ja eigentlich den ursprünglichen Grund, warum wir uns heute hier unterhalten. Und zwar nicht deiner mega coolen Selbstständigkeit, sondern es geht ja auch um den Sport. Du hast jetzt schon zweimal deine Tenniskarriere erwähnt. Tatsächlich bist du aber nicht mehr aktiv im Tennis. Korrekt. Zumindest nicht mehr so professionell wie in den Anfangsjahren zumindest. Du bist die Nummer eins im Padel. Das ist eine wahnsinnig spannende neue Sportart, die gerade, ja, ich wollte gerade sagen, Deutschland im Sturm erobert, aber ja, die Welt eigentlich, Europa auch. Wie bist du vom Tennis rüber zum Padel gekommen?
Ja, wie du sagst, Padel ist momentan schnellstwachsende Sportart weltweit. Es ist ein absoluter Hype und Boom um die Sportart in ganz Europa. Ich komme jetzt gerade zurück aus Miami, überall in der USA und vor allem aber auch Middle East, in arabischen Ländern, knallt der Sport ohne Ende. Ich habe mich doch am Anfang so ein bisschen dagegen gesträubt. Als Tennisspieler denkst du, ach, das ist so ein kleiner Platz. Und dann bist du zu viert auf dem Platz und nicht nur zu zweit. Und wenn ich Sport mache, ich will Action, ich will mich bewegen. Ich will da, dass da was passiert, dass ich schwitze. Und aber dann vor 4,5 Jahren haben Freunde von mir mich eingeladen nach Südfrankreich. Die haben einen Paddlecourt bei denen am Haus. Und haben gesagt, Denise, komm doch mal fürs Wochenende vorbei, probieren wir mal aus, ein bisschen Paddle zu spielen. Und ich dachte so, boah, muss das sein? Und die meinten, Denise, wenn es dir keinen Spaß macht, das sind auch ehemalige Tennisspieler, dann gehen wir Tennis spielen. Und ich so, okay, fair enough, probieren wir das Ganze aus. Geben wir der Ganzen eine Sache und eine Chance. Genau. Bin nach Nizza runtergeflogen, kam freitags an. Relativ schnell vom Flughafen sind wir dann auf den Paddleplatz gefahren. Ich bin von Freitag bis Sonntagabend, naja, kurz zum Schlafen und Essen vielleicht, nicht mehr von diesem Paddleplatz runter. Mich hat das Paddlefieber so gepackt, es hat mir so einen Spaß bereitet, diese neue Sportart. Und ich hatte so viel Fun dabei, dass ich direkt das nächste Wochenende wieder nach Südfrankreich runtergeflogen bin und wieder das ganze Wochenende dort verbracht hatte. Genau, so kam es bei mir.
Und so geht's ja vielen, die es mal ausprobiert haben. Ja. Und ich würde aus persönlicher Erfahrung sagen, der Clou ist, dass es, wenn ich sage, es ist leicht, ist das falsche Wort. Ich will damit niemanden jetzt untergraben sozusagen. Natürlich im professionellen Bereich gibt es so viele Tricks und so viele Skills, die man noch erwerben kann. Aber für den Anfänger ist es leicht einzusteigen und leicht schnell Spaß zu haben, oder?
Du hast es genau richtig erkannt. Das sind die zwei großen Faktoren. Dieser leichte Einstieg zu dem Sport. Ich nehme dir jemanden eine halbe Stunde mit auf den Platz, der vorher noch nie Tennis gespielt hat oder irgendwie mit dem Schläger einen Sport betrieben hat. Und der hat sofort Spaß, weil dieser einfache Zugang in Kombination mit diesem nach einer halben Stunde schon ein Match und ein Spiel spielen zu können, dieser leichte Zugang macht es für die Menschen so groß, dass sie eben da hängen bleiben und immer, immer wieder spielen wollen. Und wie du eben sagst, und jedes Mal, wenn du spielst, lernst du wieder was Neues. Auch diese Lernkurve geht relativ steil nach oben. Zu einem späteren Zeitpunkt heißt, dann spielst du das erste Mal mit dem Ball nach dem Glas. Sprich, du lässt ihn gegen das Glas springen. Dann spielst du den Ball zum ersten Mal nach zwei Gläsern. Dann spielst du ihn und drehst dich dabei. Und dann spielst du ihn irgendwann ganz crazy durch die Beine oder schmetterst ihn aus dem Paddleclub-Platz raus. Und jedes Mal hast du so ein großes Grinsen auf dem Platz und freust dich wie so ein kleines Kind, das gerade einen Lolli bekommen hat.
Ja, klingt geil. Vielleicht kannst du uns noch mal da ein bisschen tiefer mit reinnehmen. Ich muss da auch noch mal googeln oder habe das jetzt bei der Recherche erst rausgefunden. Es gibt so richtig verrückte Namen von den verschiedenen Schlägen, wie Bora, Nacho, Chiquita, Bandeja, Tweener. Ja. Ich habe mir Mühe gegeben auf jeden Fall. Wo kommen diese verrückten Namen her und was hat es damit auf sich?
Ja, wie du schon gesagt hast, Vibora, Bandeja, Bajada, das sind ja alles spanische Namen. Der Sport kommt ursprünglich aus Mexiko. Ja, und hat einen Schwerpunkt hauptsächlich in Spanien. In Spanien ist es mittlerweile die zweitgrößte Sportart. Da hat das Tennis mittlerweile schon überholt, kommt direkt schon nach dem Fußball. Krass. Und daher kommen eben auch diese Begrifflichkeiten. Bandeja zum Beispiel kommt von dem Wort Tablett, weil du den Schläger bei der Ausholbewegung wie bei einem Tablett öffnest. Vibora, die Schlange, weil der Ball sich während des Fluges und nachdem er ins Glas gegangen ist, in eine andere Richtung weiterdreht, sich schlängelt im Prinzip. Daher kommt eben Vibora. Ja, und so setzen sich eben, oder Chiquita, immer dieses da, Tita ist ja immer diese Verniedlichung im Spanien. Das ist so ein kleiner, kurzer Ball, dem Gegner vorne auf die Füße. Deswegen eben diese kleine Verniedlichung. Ja, und so kommen diese schönen Begrifflichkeiten zustande.
Und die hast du dir alle angeeignet, diese verrückten Pässe und Spielarten. Und
die Begrifflichkeiten oder die Schläge?
Nee, die Schläge meine ich, die Skills tatsächlich. Das hast du dir alles auf die Festplatte. Naja, gut, pass auf. Du hast es ziemlich gut geübt anscheinend, denn inzwischen bist du mit deiner Partnerin Viktoria Kurz die Nummer 1 in Deutschland. Und ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine coole Investition, zweimal nach Nizza zu düsen, da zu deinen Freunden auf dem Paddlecourt. Ja, nicht so schlecht. Wie macht man denn dann den Schritt von zweimal for fun auf dem Paddelplatz mit den Freunden in Nizza zur deutschen Nationalmannschaft und deutschen Nummer 1 im Paddel?
Ja, wie ich schon sagte, das ist jetzt 4,5 Jahre her, als ich das erste Mal gespielt hatte. Und
kurze Karriere
auch,
ne?
Ja.
Junge,
genau. Und ich habe das große Glück, vor 4 Jahren gab es in Deutschland jetzt noch nicht so viele Paddelplätze. Es wird gerade immer mehr und mehr. Mhm. Aber in Karlsruhe, woher ich komme, gab es dann doch schon so 3, 4 Plätze. Und einige meiner ehemaligen Tenniskollegen haben damals schon Paddel gespielt. Und so hatte ich relativ schnell den Zugang, auch bei mir zu Hause, eben da mit Freunden von mir oder Bekannten von mir von früher, weiter Paddel zu spielen. Und so ging dann so eins mit dem anderen. Dann wurde ich das erste Mal zur Nationalmannschaft zum Training eingeladen. Da musste ich ein bisschen lachen, wo ich sagte, ich spiele erst seit 3, 4 Monaten und das kann doch nicht sein.
Ja, wer hat dich entdeckt? Wie funktioniert
ja,
das?
War
jemand bei
genau,
euch in Karlsruhe?
Genau, bei uns in Karlsruhe, der auch schon Nationalmannschaft gespielt hat, der da eben schon Erfahrung hatte, der hat mich da vorgeschlagen. Dann wurde ich zu einer Sichtung eingeladen und bei der Sichtung lief alles gut. Dann wurde ich zur Europameisterschaft nach Rom erstmalig eingeladen. Ja, und so hat sich ganz schnell eins zum anderen ergeben und plötzlich war ein anderer Sport in meinem Leben im Mittelpunkt, was im Prinzip nie so geplant war. Das Ganze hat eigentlich mit Spaß, oder immer noch mit sehr viel Spaß aktuell, aber angefangen 100%. Ja, definitiv und das ist auch das Wichtigste. Und dann vor 2,5, 3 Jahren, Victoria kenne ich eigentlich schon, seit sie ein kleines Mädchen ist. Sie hat damals bei mir, als ich in der Bundesliga noch gespielt hatte, in der zweiten Mannschaft schon als kleines Mädchen ein bisschen mitgespielt. Und sie war damals in der USA zum Studieren, kam zurück, hat mich angeschrieben, ja, cool. Hat gesagt, Denise, hast du Lust mal zu trainieren? Weil unser großes Glück, kommen wir beide aus dem Raum Karlsruhe. Hat das Ganze natürlich einfach gemacht. Da habe ich gesagt, ja klar, lass machen. Und Endresultat ist, dass wir nun seit über 2 Jahren in Deutschland umgeschlagen sind, amtierender deutscher Meister.
So eine krasse Statistik.
Ja, ich würde sagen, läuft ganz gut.
Ja, es läuft tatsächlich ganz gut. Wie kann man sich denn vorstellen, euren Alltag oder gibt es überhaupt sowas wie einen Alltag? Weil als Selbstständige, weiß ich selber, ist eigentlich jeder Tag eine neue Herausforderung und auch so eine kleine Wundertüte. Viele Herausforderungen kommen auf einen zu und dann muss man eben noch ein professionelles Paddeltraining mit einer Partnerin irgendwie einbauen. Wie macht ihr das?
Ja, das Gute ist, dass wir teilweise hier getrennt voneinander auch trainieren. Victoria ist jetzt aktuell gerade in Barcelona zum Training. Ich bin aktuell in einem anderen Teil von Spanien auch, wo ich ein bisschen nebenbei am Trainieren bin, nebenbei in Geschäftsprojekten. Heißt, man muss nicht immer zusammen trainieren. Das kann auch jeder so ein bisschen für sich machen. Solange wir dann alle paar Wochen wieder miteinander trainieren und zusammenkommen. Wir kennen uns mittlerweile halt auch echt gut und sind dann ein sehr eingespieltes Team. Also einer weiß genau, wer wie reagiert in der Spielsituation. Ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen so eine menschliche Synergie, die da 100% mit zustande kommt und einfach gegeben ist von Anfang an, war. Und was es uns natürlich einfacher macht. Und wie du schon sagst, das Thema Alltag, ja. Alltag ist gut. Also ich versuche, das versuche ich wirklich. Ich war jetzt die letzten 2, 3 Wochen, ich komme jetzt von Miami, bin in Spanien, davor war ich in Mailand. Wenn ich Glück habe, fliege ich am Wochenende kurz nach Deutschland, wobei weiß nicht mehr, ob ich nach Hause fliege oder woanders in eine andere Stadt. Alltag ist jeder Tag ein anderer Tag bei mir. Was ich jedoch wirklich immer versuche, und das kann ich auch jedem nur mitgeben, sich Rituale zu schaffen. Rituale, die einem so ein Stück Alltag, egal wo man sich auf der Welt befindet, einfach zurückgibt und so ein bisschen, so ein bisschen einem auch den Boden unter den Füßen lässt. Egal, wo man sich befindet, egal welches Land, egal welches Klima oder welche Zeitzone. Ich versuche zum Beispiel morgens immer die erste halbe Stunde nicht an meinem Handy zu sein, aufzustehen, ein bisschen Mobility-Work zu machen, ein bisschen schöne Musik anzuhören, meine Supplements zu nehmen, ruhig in den Tag zu starten, ein bisschen schöne Musik und dann erst so nach einer halben, dreiviertel Stunde, wenn das ist so mein Morgenritual, ich damit durch bin, dann im Prinzip in die Hektik oder auch in den Alltag reinzusteigen oder nicht Alltag eben, weil je nachdem auch, welche Zeitzone ich mich befinde, als ich jetzt in Miami war, da hast du ja 6 Stunden plus, da ist ja in Deutschland doch schon Mittag, wenn bei mir noch früher Morgen ist, heißt, sobald ich an mein Handy gehe, ist Thema Ruhe beendet. Ja, dann sind da die E-Mails, die Anrufe, die Nachrichten und ich glaube, mit den Ritualen schafft man das ganz gut, trotzdem immer so eine Stabilität in seinem Leben zu haben und das finde ich ganz wichtig.
Ja, es ist total. Und wenn du sagst, ihr trainiert auch getrennt, trainiert man oder trainiert ihr alleine oder hast du auch immer einen Coach mit
ja,
dabei?
Ja, schön wäre das. Das ist so eine Traumvorstellung. Ja. schreibe ich auf meine Weihnachtswunschliste. Thema gern. Coach. Das ist leider Deutschland noch sehr schwer aktuell. Wir versuchen, wenn wir irgendwie in Spanien sind oder sowas, natürlich mit Trainern, wie geht's eben genau in Barcelona, ich hier, wo ich bin, zu trainieren, dass ein Trainer mit uns mit auf die Turniere geht, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, höchstens bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft, da ist natürlich dann der Nationaltrainer mit dabei, aber ansonsten, doch noch so ein Thema, welches ausbaufähig wäre.
Liegt das daran, dass die Sportart in Deutschland auch noch so jung ist? Ich hatte ein Interview von dir mir angehört vorher, da hast du gesagt, in der Weltrangliste hast du in den Top 100 irgendwie 80 oder 85 Spanierinnen, dann hast du ein paar Argentinierinnen und dann noch vielleicht ein paar Italienerinnen und dann hast du die 100 auch schon voll. Also da, glaube ich, ist der Fokus ein anderer, da gibt es andere Infrastrukturen schon. Ist das der Jungheit des Sports, der Sportart noch
geschuldet? Zu 100% der Fall. Das ist das Gleiche, wie wenn du bei uns hier im Prinzip im Tennisbereich einsteigen würdest. Da hast du für die kleinen Kinder ab 5, 6 oder 10 Jahren Tennisakademien, Rundumbetreuungen, Trainer, Fitnesstrainer, Physios, was auch immer, die seit dem Kindes- oder Jugendalter die Spieler betreuen. Und diese Infrastruktur ist im Padel noch nicht vorhanden, wird mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren in Deutschland kommen. Aber da, wie du sagst, der Sport eben noch sehr jung ist, ist da eben noch noch nicht alles ganz so 100% perfekt. Aber wie gesagt, im guten Aufbau, der Verband macht da gute Arbeit, ist da mit dran, vor allem auch mit den Jugendlichen und so. Das ist aber auch der Grund, weshalb wir uns eben öfters auch mal in Spanien aufhalten, dass wir einfach auch die Möglichkeit und den Zugriff auf einen guten Trainer haben, der uns dann ein bisschen da technisch weiterbringen kann.
Ja, mega interessant. Und wenn wir gerade noch beim Thema Aufbau sind, ich hatte jetzt gerade auf der Spobis-Konferenz, das ist so eine Sport-Business-Konferenz, die in Hamburg stattgefunden hat, die große Ehre oder das, wie man es auch sagen will, war auf jeden Fall richtig cool, auf der Bühne mit dem CMO von Cupra zusammenzusitzen. Das war ganz spannend. Giuseppe Fiordespina, cooler
Mega.
Typ. Und Cupra ist einer der Hauptsponsoren der Sportart. Ich glaube, die nennen sich auch sogar Founding Partner sozusagen in Deutschland. Die geben da mega Gas und auch so eine große Brand wie Hugo Boss sind so krass auf diesen Zug aufgesprungen. Wie erlebst du das als Spielerin und warum glaubst du, dass solche Big Brands jetzt versuchen, von Anfang an da die Richtung mit vorzugehen?
Ja, wie du schon sagst, Giuseppe, vor allem auch Cupra, unfassbar mega cooles Brand. Die machen einen Top-Top-Job. Ich habe das große Glück und die Ehre, Cupra-Ambassadorin zu sein, Cupra-Tribe, ein Teil davon, die Marke mit vertreten zu dürfen, präsentieren zu dürfen, worauf ich auch sehr stolz bin und mich mega freue. Und wie du sagst, sie waren eben sehr früh schon mit dabei, hängt auch mit damit zusammen, da die ja in Spanien, Barcelona ihren Sitz haben. Und in Spanien ist ja eben Padel schon sehr, sehr groß. Und die haben als einer der ersten das sehr früh erkannt, wie groß doch das Potenzial im Padel ist und wie groß diese Sportart noch wachsen wird. Und sind dadurch natürlich auch schon sehr früh in Deutschland in den Markt reingegangen und haben uns als Ambassadoren da eben mit ausgewählt. Und haben auch, wenn du in Deutschland mal die Anlagen anschaust, mittlerweile fast jedes Court-Branding siehst du mit Cupra gebrandet. Also wirklich top, top Job. Die machen auch mit uns ganz tolle Marketing-Aktionen und platzieren uns mega auf mega tollen Events. Also ja, ganz, ganz großes Kino, was die fahren. Und wie du sagst, auch Hugo Boss ist mittlerweile jetzt auf den Zug aufgesprungen, hat sich im Padel platziert und wir sehen, also die haben mittlerweile auch einen eigenen Court am Headquarter, ja. Und du wirst sehen, das wird immer, immer mehr. Weshalb? Man muss Padel immer von zwei Seiten betrachten. Deutschland ist jetzt nicht das Leistungssport- oder Profisportland Nummer 1 derzeit im Padel, aber Padel, und das ist die große, große Chance, die ich auch im Padel, genau, Finger gehoben. Der Zeigefinger geht hoch. Die im Padel eben gegeben ist dieser absolute Lifestyle, dieser Hype, dieser Trend und was eben in die Breite geht. Da jeder eben diesen Spaß daran hat, ja. Wie wir vorhin schon gesprochen haben, jeder, der mal auf den Padelplatz geht, findet meistens seinen Spaß und kommt gerne wieder zurück. Und das siehst du aber nicht nur an dem, in Anführungszeichen, Otto Normalverbraucher, sondern die ganzen, ganzen Celebrities, sei es jetzt Eva Longoria, sei es Daddy Yankee, you name it, die ganzen Fußballprofis, David Beckham,
und
Messi,
die Trainer investieren. Jetzt. Jürgen Klopp, Hansi Flick.
Alle mit drin. Ich habe auch das große Glück, die Ehre, bei Paddle City, wie du eben sagst, wo Hansi Flick Gründungsmitglied ist, im Beirat mit dabei sein zu dürfen und das Ganze hautnah miterleben zu können. Ja, das ist Wahnsinn, dieser Boom, was da passiert. Und deswegen eben, die Brands haben das jetzt verstanden, dass eben auch der deutsche Markt, in dem es aktuell und für die nächsten 5 Jahre jetzt nicht der Profi-Profisport sein wird, doch ein sehr großer Markt im Paddle-Bereich gegeben ist.
Was man ja auch daran sieht, wie viele neue Anmeldungen das da gibt, wie viele Plätze jetzt da gebaut werden, das ist wirklich crazy. Und du hast gerade schon Paddle City angesprochen, eine der deutschen Firmen, die sich das Thema Paddle groß auf die Agenda geschrieben haben und ganz viele Plätze und Anlagen bauen. Und dein Beiratsmandat hast du auch angesprochen. Was machst du alles für Paddle City? Was sind deine Aufgaben?
Ja, Paddle City ist für mich in Deutschland, was jetzt eben private Paddle Clubs betrifft und Standorte, absolut das professionellste und das Nummer 1 Unternehmen. Ich wurde vor einem Jahr darauf angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, als einzige aus dem Paddle-Bereich kommende Person eine der 5 Beiräte sein zu können, zu wollen. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich da auf jeden Fall Teil davon sein möchte, weil die anderen Leute, die da mit mir im Beirat mit drin sind, wow, kann ich nur hochschauen und lernen und meine Paddle-Erfahrungen mit ihnen teilen. Und letztendlich, ja, wir haben einmal im halben Jahr eine gemeinschaftliche Beiratssitzung, wo wir uns treffen, wo wir uns zusammenfinden, dann eben gemeinsam auch mit den Gründern, den CEOs und so weiter und so fort und uns einfach anschauen, okay, was hat es im letzten halben Jahr passiert und was ist die Planung kurz- als auch langfristig für das Unternehmen für die Zukunft. Und meine Aufgabe ist natürlich absolut die Paddle-Seite mit einzubringen, da ich ja bei vielen Turnieren mit vor Ort bin, selbst spiele. Und andererseits aber auch die Business-Seite mit den ganzen Paddle-Unternehmen, mit den ganzen Paddle-Brands auch mit einbringen kann und die Entwicklung eben als in dem Fall auch Spielerin hautnah miterlebe.
Ja, aber so mit dir haben sie auf jeden Fall den Jackpot. Du hast eben nicht nur die sportliche Seite, sondern auch die Marketing- und Sponsoring-Seite, die du drauf hast. Mega spannend. Ich bin auch wirklich so gespannt, wo das ganze Thema Paddle hingeht. Und wir nehmen jetzt die zweite Runde hier unserer Unterhaltung in Angriff. Ich halte hier gerade so 3 kleine Bubbles hoch. Wie nennt man das? Kleine Behälter, egal. Und du darfst dir jetzt einen aussuchen. Und das wird die nächste Kategorie, über die wir sprechen.
Ja, deine linke Hand hätte ich gerne, die Herzseite.
Dann nehmen wir das Shootout als nächstes. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Also, du darfst schnell antworten, gerne, aber ich freue mich auch immer, wenn du noch mal ein bisschen ausführst.
Gib mir Mühe.
Was es da für dich gibt. Machst du bestimmt super. Die erste Frage ist, Tennis oder Paddel?
Was das betrifft, habe ich wirklich 2 Herzen in meiner Brust. Das eine wirklich nur momentan auf Profi und im Turniermodus und das andere einfach wird immer meine innere Liebe bleiben, einfach um eine Stunde ein paar gemütliche Bälle zu schlagen, einen Rhythmus zu bekommen. Von 2 komplett verschiedenen Seiten betrachtet, aber beides meine Liebe.
Glaube ich. Das eine bedingt halt auch das andere. Was ist denn dein besonderstes Paddelerlebnis bis jetzt in deiner 4,5 Jahre alten Karriere?
Da gibt's mehrere. Definitiv 2-mal Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft. Also überhaupt bei einer Weltmeisterschaft jemals für sein Land spielen zu dürfen. Das ist so eine Ehre, die ich im Tennis nicht hatte. Schön. Und die mir Paddle eben gebracht hat, wofür ich sehr dankbar bin. Und dann auch noch 2-mal ins Viertelfinale zu kommen, das ist wow. Also definitiv Highlight schlechthin. Und dann natürlich deutscher Meistertitel. Definitiv.
Wunderbar. Hoffentlich noch more to come auf jeden Fall. Wir werden dich ab jetzt natürlich im Auge haben, Denise. Wir haben gerade schon gesprochen über die verschiedenen verrückten Schlagtechniken, die es gibt. Was ist denn deine Favorite oder dein Favorite Shot auf the Mall?
Ich habe so ein paar Reels auf Instagram, schaut gerne mal vorbei. Deswegen nennen mich viele auch so die Tweener Queen. Lustig bedingt, also bitte nicht ernst nehmen. Ich spiele den mal ganz gern, wenn der über die Doppelbande, übers Glas geht, durch die Beine zurück nach dem Doppelglas, ja. Sagen viele, das ist so ein bisschen mein Signature-Shot. Der macht auch wirklich Spaß. Im Match kommt der jetzt nicht so oft vor. Und ansonsten verteidige ich ganz gerne, aber vom Tennis her natürlich bedingt auch gerne Volleys, definitiv.
Sehr, sehr schöne Antwort. Ich habe die Tweener auf jeden Fall auch schon gesehen. Du hast gerade noch was Spannendes gesagt, und zwar, du verteidigst gerne. Und da habe ich auch in einem Interview von dir gehört, dass du gesagt hast, ein großer Unterschied zwischen Tennis und Padel ist auch, dass man im Tennis oft eher auf Angriff eben geht und den Punkt über eine Attack sozusagen holt. Und beim Padel versuchst du mehr, den Fehler zu vermeiden.
Ja, ja und, ja richtig und nein, definitiv. Also im Padel gehst du weniger auf den Punkt. Da ist erstmal Ziel Fehlervermeidung, ja. Du möchtest keinen einfachen Fehler machen. Im Tennis gehst du oft mal High Risk und versuchst den direkten Punkt zu machen. Im Padel ist es definitiv erstmal die Fehlervermeidung. Attackieren tust du im Padel aber viel, weil du willst im Prinzip die Netzposition bekommen, ja. Deswegen ist auch der Lob, der hohe Ball über den Gegnern, mit dem er den Gegner zurückdrängt, um selbst das Netz erobern zu können, ein großes Ziel. Was aber nicht gleichzeitig bedeutet, wenn man attackiert, dass man direkt auf den Punkt geht. Im Prinzip ist es so ein bisschen eine kontrollierte Attacke, ja.
Ah, ja, genau. Spannend. Okay. Jetzt wird es nochmal ein bisschen spiritueller vielleicht. Was würdest du sagen, ist deine liebste Source of Inspiration für dich?
Quelle der
Inspiration.
Das ist eine gute Frage. Du meinst jetzt lesetechnisch, visuell gesehen oder einfach auch, um mich einfach wieder zu rechargen? Welche Richtung geht das bei dir? Beides?
Das darf alles sein, je nachdem,
also
was
definitiv,
das
definitiv
bei dir hervorruft.
Bei mir ist es, wenn ich die Zeit habe, mit meinen Hunden in der Natur zu sein. Einfach raus, Handy weglassen an den See, in den Wald und einfach mal entspannen und mal weg von diesem Stress und einfach mit den Hunden das genießen und die rennen lassen und sehen, welche Freude die haben und wie einfach das ist so echt. Das ist nichts und nichts Kompliziertes und nichts Überdachtes. Definitiv eine meiner ganz, ganz großen Energiequellen sind die Hunde. Ich nehme mir viel, was heißt viel? Ich habe nicht viel Zeit, aber die Zeit, die ich habe, Me-Time. Ich versuche wirklich Zeit mit mir selbst zu verbringen, was ich auch wirklich liebe. Viele nennen Alleinsein einsam sein. Bei mir ist es das Gegenteil. Also vor allem nach so vollen Tagen eine Stunde einfach für mich sein, ist für mich wirklich auch sehr, sehr recharging und auch eine ganz, ganz große Energiequelle. Und ansonsten, intellektuell gesehen, ich habe jetzt gerade ein tolles Buch gelesen, ist doch schon ein bisschen älter, aber spannend, Zero to One von Peter Thiel, wie man im Prinzip ein Startup, ein Unternehmen gründet. Und fand ich ganz spannend, habe dann nicht nur das Buch gelesen, habe dann auch mehrere Podcast-Folgen von Peter Thiel angehört, heißt oftmals auch, wenn ich im Auto unterwegs bin oder wenn ich reise, im Flieger oder wenn ich eben auch mal im Fitnesstraining bin, höre ich nebenbei Podcasts aus dem Businessbereich, einfach um mich auch da in der Hinsicht ein bisschen weiterzubilden und neue Inspirationen, Ideen zu holen. Und das muss gar nicht aus dem gleichen Business kommen. Das ist das Gleiche, wenn ich deine Podcasts mit den tollen Sportlerinnen anhöre. Das sind ja Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen, Sportarten. Aber das ist so inspirierend, ihren Weg zu hören und ihre Resources anzuhören und ihren Werdegang mitzuverfolgen. Und ich glaube, sowas gibt einem unheimlich viel wieder neue Energie und Kraft und viele neue Ansätze, was man vielleicht zu unserem Leben mit einbringen kann.
Liebe ich auch, total, ja, cool. Wenn du an deine Podcasts denkst, hast du da vielleicht noch ein oder zwei Empfehlungen? Da bin ich immer ganz neugierig.
Naja, ich selbst hatte das große Vergnügen, beim Tom Junkersdorf zu sein, bei Tomorrow. Und Tom hat wirklich ganz, ganz tolle Gäste auch in seinen Podcasts. bitte lass mich jetzt nicht lügen. Das eine davon war eine Dame von Höhle der Löwen. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber ganz inspirierend, vor allem viel auch zum Thema Frauen-Empowerment und was sie Frauen empfiehlt. Die Tijen, genau, Tijen war das. Ganz, ganz toll. Einfach auch, dass man den Mut aufbringt, an sich selbst zu glauben, ja, und seinen eigenen Weg zu gehen und sich darf niemand, wirklich niemand abbringen zu lassen und einfach bereit sein, auch was Neues zu machen und neue Wege da zu gehen.
Absolut. Ja, liebe Tijen auch. Mega, mega Story. Ich mach noch mal weiter hier im Text sozusagen. Bist du lieber unterwegs oder lieber zu Hause?
Beides. Ich bin so ein kleiner, ja, Vagabund. Ich liebe es zu reisen, da ich Jugendliche bin, war ich ja immer schon auf Tennisturnieren unterwegs, überall auf der Welt. Und später auch so auf Reisen, beruflich bedingt, aber auch privat. Heißt, ich liebe es, unterwegs zu sein, neue Leute, neue Kulturen, Menschen zu treffen. Ich liebe es aber auch genauso zu Hause zu sein. Also beides finde ich wirklich schön. Beides, ja, auf meinen Favorites gehört beides dazu.
Und ich bin gespannt, ob die Antwort auf die nächste Frage auch beides ist. Lieber Kraft oder lieber Cardio?
Am liebsten Schnelligkeitstraining. War nicht dabei, gerne Auswahl, aber ja. Und ja, für mich ist es immer, für mich muss so ein bisschen Spiel dabei sein. Also Cardio-Training dann doch lieber, wenn das irgendwie in Verbindung mit einer, keine Ahnung, einer Boxing-Class ist. Oder vielleicht auch, ich gehe auch ins Jumping cool. mal, ja. Oder halt mit meinem Hund joggen. Mache ich auch sehr gerne, aber es muss immer irgendwas dabei sein. Also dieses stupide Cardio, dann wirklich nur, wenn ich einen Podcast dabei höre oder vielleicht auch, was ich oft mache, ein Telefonat dabei führe, wenn das Cardio nicht so anstrengend ist.
Ah, ich dachte gerade, wie Podcast und Telefonat.
Das wäre schwer.
Nicht. Cardio und Telefonat, ja. Da bist du dann doppelt genau. Bescheid auf demselben Kanal. Genau. Verstehe. Also ja, Schnelligkeitstraining, das habe ich tatsächlich da nicht mit drin gehabt, aber zählt
ja,
natürlich
als Antwort.
Ja, ich glaube,
wenn du mich auch körperlich siehst, und? Klar, Krafttraining gehört dazu. Man muss eine gewisse Kraft haben, man muss eine Stabilität haben, aber so Gewichte stemmen oder sowas, ja, das steht jetzt nicht unbedingt täglich bei mir auf dem Plan.
Ja, das ist in Ordnung. Hauptsache, es läuft 100%. Auf dem Platz, ne? Jeder ist ja auch ein anderer Typ. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig sind die sozialen Kanäle für dich und deine Arbeit? Ist natürlich jetzt breit gefasst. Arbeit kann einerseits Paddel, andererseits deine Agentur sein, die übrigens D-Style
genau, halt. Richtig. D-Style übrigens, weil die, meine Freundin nennen mich die aus Amerika. Und ich hatte damals mir einen Namen überlegt und dachte so, okay, Denise, du möchtest Sportmarketing machen, du machst viel im Eventbereich, bisschen Entertainmentbereich auch. Eigentlich möchtest du alles unter einen Hut bringen, welcher Name passt. Und dann ist mir eingefallen, okay, alles, was mein Style ist, was ich gerne mag. Und so kam der Name D-Style damals zustande. Ja, aber nur kurze Ausschweife. Genau.
Ja, nee, gerne, unbedingt.
Und die Frage war, jetzt weiß ich mich weg. Genau.
Social. Wie wichtig ist Social für dich und deine Arbeit?
Social 100%. Heutzutage nicht mehr wegzudenken, war vor einigen Jahren, denke ich, doch noch weniger. Heutzutage musst du da aktuell sein, musst du schauen, was ist im Trend aktuell. Sind es eher die Reels aktuell auf Instagram oder sind es jetzt die Posts oder die Carousels oder deine Stories? Und was es da so alles gibt, ne? Einerseits macht's mir Spaß, einerseits finde ich es auch ganz lustig, aber so die letzten 2-3 Tage war ich sehr viel mit Meetings und Training und Telefonkonferenzen beschäftigt und dann konnte ich mich einfach darum nicht kümmern. Und dann muss es halt auch mal einfach 1-2 Tage ein bisschen pausieren oder eben weniger sein. Aber 100% großer Teil der Arbeit gehört auf jeden Fall im Business als auch bei mir im Paddle mit dazu.
Ja, glaube ich. So wie in vielen Jobs heutzutage. Das war unsere Shootout-Runde, die du sehr erfolgreich bestanden hast. Vielen Dank. 2 Kategorien haben wir noch. Womit fahren wir fort? Wieder die linke Hand. Und das ist der Einwurf. Damit darf ich den Ball sozusagen an dich zurückspielen. Denn jetzt hören wir hoffentlich von dir das Thema, das du uns mitgebracht hast.
Ja, das Thema, aber das hatte ich am Anfang schon so ein bisschen. Das war schon auch das Thema, Frauen im Businessbereich, na, wo ich mir einfach wünschen würde, dass mehr Frauen den Mut aufbringen, sich selbstständig zu machen, das Ganze in Angriff zu nehmen und eben sagen, okay, ich mache das, was mir mein eigener Weg vorgibt, den ich gerne hätte und nicht den Weg, in den ich so ein bisschen reingedrängt werde aufgrund der ganzen Umwelt, aufgrund der Standards, sondern einfach so sagen, nein, ich kann mir vorstellen, das zu machen und dann probiere ich das verdammt nochmal auch. Und ich falle auf die Schnauze, ja, und ich falle wieder auf die Schnauze. Oh mein Gott, ich bin in meinem Leben, keine Ahnung, wie oft auf die Schnauze gefallen. Und dann stehe ich wieder auf und dann mache ich das noch einmal, das Ganze. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da immer mehr Frauen sich gegenseitig da empowern und dass dieser Neid und diese Missgunst so ein bisschen mehr aufhört und dass man einfach gegenseitig die Menschen inspiriert und dass irgendwann dieser ansteckende Funke, bumm, auf die nächste Frau überschwappt und die sagt, okay, und ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und ich mache das jetzt.
So cool, ich liebe das Thema, ja, und ich glaube, es gibt so viele Faktoren, die eben noch heute leider ein Blocker sind, warum sich viele Frauen nicht trauen. Wenn man es macht wie bei dir, braucht man wahrscheinlich nicht so viel Eigenkapital, um zu starten, weil es ja vor allem ein Service ist, den du anbietest. Deine Skills sind dein Business. Wenn man ein Produkt verkauft oder anbietet, dann braucht man natürlich entweder eine Funding-Runde oder man braucht vielleicht Support von irgendjemand anderem, wo auch wieder hauptsächlich an Männer das Geld vergeben wird und so. Was glaubst du denn oder was sind deine Erfahrungen aus deinem Umfeld, warum Frauen sich so prozentual weniger trauen zu gründen?
Ich glaube, wie gesagt, dass es immer noch sehr viel dieses typische Klischee-Denken, die Frau ist doch eher, die zu Hause bleibt, die dann mal auf die Kinder schaut, die dann ein bisschen mehr so sich um das Privatleben kümmert und nicht die, die rausgeht und auf den Putz haut und einfach auch für eigenes Glück sorgt, auch beruflich bedingt. Und leider, leider ist es, glaube ich, immer noch heutzutage so, dass eben man denkt, ah ja, schau dir an, Mann, Alpha, der kann das, der schafft das, der hat doch eine ganz andere Energie. Und ich glaube, dass Frauen viel mehr gewillt sind, mit Ehrgeiz und Disziplin oftmals an Projekte ranzugehen, weil sie genau wissen, um was sie kämpfen, ja, und ich sage auch immer, Glück ist Arbeit, Glück kommt nicht von alleine, ja, es macht dir vielleicht eine Tür auf, aber dann da durchzugehen, da musst du selbst durchgehen.
Mhm. Was war denn dein erster Auftrag, als du damals den Entschluss gefasst hast, nach den 4 Jahren im Unternehmen, dich selbst zu trauen?
Das ist eine gute Frage, du, das kann ich dir gar nicht mehr so sagen, ich habe... Ja, weil spannend. Es doch immer sehr viel und sehr gemischt war. Ich habe einerseits mit meinem Geschäftspartner, nachdem ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, einen Geschäftspartner von mir aus Österreich, für mehrere Jahre internationale Incentive-Events veranstaltet, mit großen Unternehmen, bei denen unter anderem Red Bull dabei war, Firmen aus der Automobil-, aus der Pharma- und Immobilienbranche, für die wir 2-3 Mal im Jahr riesige Events veranstaltet haben. Also das definitiv war eines meiner großen Projekte über mehrere Jahre hinweg. Ja, dadurch habe ich auch sehr viele Unternehmen kennenlernen dürfen. Dann habe ich für die TSG Hoffenheim, einer der Hauptsponsoren, für über ein Jahr lang komplett begleitet und marketingmäßig alles gemacht. Definitiv auch toller Auftrag gewesen für mich. Und ja, so gibt's halt doch einige, die über die Jahre sie und entwickelt sich haben und entstanden sind und irgendwie immer eine Verbindung zwischen Sport und Business dann doch wieder waren, da Sport doch sehr viele Türen öffnet. Und das finde ich eben auch zum Beispiel spannend, sei es jetzt egal, ob auf dem Tennis oder auf dem Paddleplatz, letztendlich, sobald man auf das Sportfeld geht, und das ist egal welches, ist jeder gleich. Egal, von welchem Business-Background er kommt, von welchem finanziellen Background er kommt, welche Kultur, was auch immer, jeder ist gleich, sobald man den Sportplatz, egal welche Art, betrifft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es eben viele Netzwerke wiederum öffnet.
Ich liebe, wie du da rangehst und wie du das auch so als Challenge siehst und auch so versuchst zu ermutigen, einfach zu sagen, findet euer eigenes Glück und kreiert euer eigenes Glück. Als du gerade gesagt hast oder aufgezählt hast, mit wem du zusammengearbeitet hast, habe ich mich gefragt, ob dein Netzwerk wohl dein wichtigster Faktor oder Schlüssel war und ist oder ob du da auf was anderes baust oder vielleicht einen Tipp hast für hoffentlich diejenigen, die jetzt die Euphorie und die Motivation
Netzwerk
gefühlt haben.
Netzwerk schadet letztendlich nur dem, der es nicht hat. Ist leider so. Das habe ich mir aber auch über viele Jahre hinweg sehr hart erarbeitet und aufgebaut. Und es gibt sehr viele Menschen in meinem engen Umfeld, Freunde, Bekannte, die ich viele Jahre kenne, die Unternehmer sind, die Großunternehmen leiten oder Vorstandsvorsitzende sind, die ich einfach bei irgendwelchen Events kennenlernen durfte. Und einfach der Umgang miteinander und dieser Zugang, man auch Jahre später, wenn dann irgendwann sich mal ein Businessprojekt auftut, wo man denkt, okay, das könnte jetzt das Perfect Fit sein, diese Leute kontaktieren kann, weil man hat die nicht kennengelernt, weil man irgendwas von denen wollte, sondern einfach auf menschlicher Ebene, menschlicher Basis. Und das wissen die Leute sehr zu schätzen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mein Netzwerk die letzten Jahre sehr, sehr gewachsen ist, weil einerseits eben die persönliche Ebene und andererseits wissen mein Umfeld genau, ich würde die nur kontaktieren businessmäßig, wenn ich mir 100% sicher bin, dass es auch wirklich Sinn macht. Ich glaube, man darf das nicht missbrauchen, sein Netzwerk, und muss da immer sehr, sehr sorgfältig und sorgsam mit umgehen.
Finde ich ganz spannend und stimme ich absolut zu. Das ist oft negativ behaftet absolut und muss es nicht. Überhaupt nicht sein. Und du hast gerade noch was gesagt, das möchte ich jetzt noch mal rausziehen. Das war in der Aussage davor. Du hast gesagt, ganz oft denkt man an Männer und an Bosse und das ist so eine Alpha-Energie. Und darüber würde ich noch mal kurz eine Minute sprechen. Dieses Thema Energie, männliche und weibliche Energie, finde ich auch mega spannend, weil so wie du auch dein Instagram führst, du bist eine weibliche Frau, du bist feminin, du hast eine feminine Energie und trotzdem bist du ein Boss und trotzdem leitest du dein Unternehmen. Wie geht das oder warum ist das für dich möglich? Warum sollte man diese... Man kann nur führen, wenn man diese Alpha-Energie
hat. So ein bisschen Ladyboss, ne?
Vergessen.
Das Ladyboss ist so ganz gut.
Ja, also ja, ne, whatever that means, halt ja, Boss, Punkt.
Da hast du vollkommen recht, was du sagst. Und da muss ich auch oftmals, sobald ich dann eben aus dem Business rausgehe und in meinem privaten Umfeld bin, raus aus dieser männlichen, aus dieser Alpha-Energie gehen. Und ich bin mir dessen auch sehr, sehr bewusst. Und ich weiß auch sehr gut, damit umzugehen, weil es ist ganz einfach so, wenn du zu viel weibliche Energie hast und da zu viel in dem Femininen bist im Business, wird es oftmals mit Schwäche gleichgestellt. Heißt, das wird dann, wenn du ein bisschen sensibler, empfindsamer, da reagierst im Business, ist gleich so, ja, schau dir die mal an. Ja, was ist denn da los? Nein, nein. Und deswegen eben, da brauchst du diese Power und diese bisschen männlich, ich will es gar nicht männlich oder maskuline Energie nennen, ich will es einfach diese Power,
diese Durchsetzung.
Ich habe das, seit ich klein bin, automatisch gelernt. Erstens wollte mein Papa lieber ein Junge als ein Mädchen. Ja, hat mich seit ich klein bin dann immer schon mit ins Fußballstadion genommen. Damals war bei uns der Karlsruhe SC noch erste Bundesliga. Lang ist es her. Ja, aber trotzdem immer noch treu bin ich im Ganzen. Dann bin ich mit drei meiner Cousins, die das Haus neben uns gewohnt haben, aufgewachsen, war immer mit den drei Jungs die ganze Zeit unterwegs. Und ich mag beides sehr gerne. Ich bin auch vom Sternzeichen Zwilling, aber will es gar nicht, wenn jemand sagt, so zwei Gesichter, ist es bei mir gar nicht. Es ist einmal eben diese sporty Power Businesswoman und dann ist es eben auch dieses Feminine, dieses bisschen emotionale, weibliche, und man darf beides sein. Und ich finde es wunderschön, wenn man beides sein kann.
Absolut. Es ist immer Raum für alles und man darf absolut machen, was man will. Es gibt keine Regeln. So. Und damit ziehe ich hier nochmal unsere letzte Kategorie, auf die ich wahnsinnig gespannt bin. Es ist die Kategorie Head Coach, in der ich jetzt gerne von dir nochmal hören würde, was oder wer für dich in deinem Leben eine Art Head Coach ist oder auch war. Wenn du vielleicht an eine spezielle Talfahrt oder eine dunkle Episode denkst und eine Person oder eine Aktion, wir hatten auch schon Tätigkeiten, die als Head Coach eingetreten sind, die dich daraus geholt haben, oder eben eine Komponente, die konstant für dich in deinem Leben dabei ist, unterstützend.
Ich glaube, da gibt es mehrere Personen. Definitiv ist es immer wieder ein Teil meiner Familie, der mir einen sehr starken Rückhalt gibt. Die nicht immer alle verstehen, was ich mache und wo ich gerade bin und wie, aber wo ich weiß, da habe ich auf jeden Fall immer einen Rückzugsort. Und mit denen muss ich jetzt nicht erklären, wo ich gerade bin und weshalb und wie gerade was läuft, sondern wo ich einfach Familie sein kann, was ich sehr gerne mag. Und dann ist es definitiv vor einigen Jahren, ich hatte doch vor über 10 Jahren, ging es mir nicht ganz so gut, aber businessmäßig war ich war im Entertainment-Bereich sehr viel tätig. Das hat mich sehr ausgelaugt und habe wenig mit Sport gemacht. Und Entertainment, ich meine, muss ich dir nicht sagen, ist sehr viel Nightlife, ist sehr viel, ungesunde Energie, nennen wir es mal so. Energie. Es ist sehr viel Energievampire, nenne ich sie auch gerne. Und habe mich da nicht mehr so schützen können, was ich normalerweise sehr gut kann. Und dann hatte ich zum Glück eine ganz tolle Person in meinem Leben kennengelernt, die mit mir eine Woche lang ein Live-Coaching gemacht hat. Die hat eine Woche komplett mit mir einmal alles auf den Kopf gestellt. Über wann ich aufstehe, Ernährung,
spannend.
Über Training, über Physio, über Blutanalyse. Einmal komplett durch und hat mir aber auch sehr viel emotional gearbeitet, sehr viel mental. Hab auch jeden Tag geweint, hat mich jeden Tag zur Wut und zum Weinen gebracht, um mich herauszufordern. Und dieser Person bin ich bis heute sehr, sehr dankbar. Die hat mir wirklich viel geholfen. Ja.
Spannend. Und seid ihr noch in Kontakt oder war das dann quasi eure magische
Nein,
Woche
wir haben
zusammen
also einige
und damit war die
gemacht. Und irgendwann, ja, und irgendwann haben sich aber einfach die Wege so ein bisschen auseinandergelebt. Und immer mal wieder, und das ist aber völlig in Ordnung.
Das gibt's.
Menschen kommen und gehen im Leben. Ich habe so, wie gesagt, ein paar Konstanten in meinem Leben. Mein bester Freund ist Professor, wird jetzt Professor, ist Doktor im Sport. Das ist mein bester Freund, seit ich 15 bin. Der gibt mir auch immer einen extremen Rückhalt. Der holt mich auch immer wieder auf den Boden zurück, da er doch aus dem Beamtentum kommt und dass er sein Festes hat und ich dann doch mal wie so ein Schmetterling durch die Gegend fliege mit allen Projekten. Definitiv gehört auch er zu einem meiner Säulen in meinem Leben.
Ja, aber wie spannend auch, wie schön, dass du sagst. Es war einfach so eine besondere Woche,
extrem,
die dir so krass geholfen hat. Egal, ob jetzt die Verbindung noch da ist oder nicht.
Ganz
ja,
genau.
So ist es halt. Beziehungen bewegen sich auseinander
und
wieder aufeinander
zu. Das ist völlig okay.
Wie schön.
Ganz genau.
That's the life. Ja, Denise, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich bin dir ganz dankbar für deine Einblicke, für deine Offenheit, dafür, dass du uns deinen tollen Sport und natürlich auch dein Unternehmertum näher gebracht hast. Ich habe selber ganz viel aus dem Gespräch gezogen und darf dir jetzt zu guter Letzt nochmal den Ball zuspielen, damit du die Folge schließt mit einem kleinen Pep-Talk, mit einer kleinen Motivationsrede an unsere Audience, in der du hoffentlich vielleicht deinen Weg findest, zu motivieren, warum man immer an sich glauben muss und an seine Träume und niemals
so, an alle meine Mädels da draußen, ja, glaubt an euch, habt den Mut, geht den Schritt, traut euch. Was kann euch passieren? Es kann passieren, dass ihr wieder aufstehen müsst. Und dann geht ihr wieder den nächsten Schritt. Das schafft ihr, ja. Wie gesagt, Glück ist Arbeit. Glaubt an euer Glück, glaubt an euch selbst. Vergesst dabei nicht, euch selbst zu reflektieren immer und verkauft euch stark, Mädels. Ihr schafft das, ihr könnt das.
Ich lieb's. Vielen Dank, Denise. Wunderbar. Alles Gute. Wir haben dich im Blick für die nächsten Turniere. Das wird hoffentlich noch weiter richtig durch die Decke gehen.
Vielen Dank, Lisa, dass ich heute Teil in deinem unfassbar schönen Podcast sein durfte.